Lieber Herr Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit, zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wenn man fragen würde, was ist das Problem in der Gemeinde bzw. unter Christen, dann fallen ja viele Dinge ein, wie zum Beispiel Freizügigkeit, ja, die Leute sind verweltlicht, Starrheit auf der einen Seite, fehlendes Vertrauen auf der anderen Seite, Klatsch, Gebetsmangel, Lauheit. Ich persönlich bin überzeugt, dass sich viele Dinge, die ich jetzt genannt habe und wo wir sagen würden, das fehlt, sich eigentlich mit einem Wort zusammenfassen könnte, nämlich die fehlende Liebe. Und da geht es nicht in erster Linie, und das werden wir heute sehen, um ein Gefühl, das wir haben oder nicht, sondern es geht um eine Grundhaltung, die unser Leben prägt oder nicht. Und ich finde, dass es gerade auch für uns als Gemeinde entscheidend davon abhängig ist, wie wir uns auch weiterentwickeln, wirklich Gemeinde werden, so wie Gott sich das gedacht hat, zusammen und nicht getrennt, eins in der Vielfalt, das, was in 1. Korinther 12 vorher auch beschrieben wo das deutlich wird, interessant, dass das eigentlich ein Gegensatz ist, das Wort, was da steht, steht nämlich, wir sind getrennt, sind verschieden, eigentlich voneinander geschieden, weil jeder Mensch ein Original ist, wir sind nicht gleich, wir sind alt, jung, kränklich, gesund, manche haben cholerische Ader, nach außen wirkend, manchmal auch laut, der andere ist eher sensibel, zurückgezogen. Wir sind völlig unterschiedlich, nicht weil irgendwer uns so gemacht hat, sondern weil unser Schöpfer uns so gemacht hat. Jeder Mensch ist ein Original, es drückt sich schon im Fingerabdruck ab, aber sonst auch in jeder Lage und jedem Bezug. Und das ist die Verschiedenheit und trotzdem, das ist etwas aus meiner Sicht, was Grundlegendes ist, vom Anfang bis zum Ende der Bibel, ist das Ziel Gottes, dass wir in dieser Verschiedenheit, auch zum Beispiel als Mann und Frau, Gott uns ja auch da völlig verschieden geschaffen, nicht nur rein körperlich von den Organen her, sondern auch von der Seele her, von der ganzen Art, das hat Gott auch so gemacht, dass wir dann auch in der Verschiedenheit von Mann und Frau dann eins werden. Das ist ein Prinzip, was Gott schon in die Schöpfung hineingelegt hat. Und damit das gelingt, braucht es etwas, das sozusagen, was eigentlich total verschieden ist, unsere Originalität, dann zusammenbringt, damit es zu einer Einheit kommt. Und das, was uns miteinander verbindet, in unserer Unterschiedlichkeit, mit der wir uns dann häufig auch Mühe haben, das ist das Band der Vollkommenheit, wie es im Kolosserbrief heißt, und das ist die Liebe. Von daher ist Liebe, auch wenn man vielleicht schon hunderte Predigen über dieses Thema gehört hat, letztlich das Ziel auch von Lehre. Lehre hat ein Ziel, im 1. Timotheusbrief Kapitel 1, Vers 5 wird das deutlich, da heißt es, das Ziel von Lehre, das Nachdenken über das, was in Gottes Wort steht, hat ein bestimmtes Ziel, nämlich Liebe aus ungeheuchelter Einstellung und Haltung heraus. Und daher macht es kein Wunder, dass immer wieder dieses Thema auf das Tablett kommt, auch hier in der Gemeinde, weil davon eben sehr viel abhängt. Ein Zitat, es wird nicht das einzige sein, von Daniel Schäfer, der sich viele Gedanken gerade über dieses Kapitel 13 gemacht hat, auch über das Thema Liebe, möchte ich an den Anfang setzen. Es gibt kein Wort auf Erden, das so bekannt und so geläufig ist und das so viel missbraucht wird, auch unter Christen, wie das Wort Liebe. Und es gibt kein Ding, das so selten unter den Menschen ist, wie die wirkliche, reine, göttliche, selbstlose Liebe. Ach, so selten auch in der Gemeinde Gottes unter den Christen, so selten in deinem und meinem Leben. Darum ist 1. Korinther 13 das allerwichtigste Thema für unsere Zeit, für die Kirche, für die Christengemeinde und für unsere Familienleben. Ist das hohe Lied der Liebe das ernsteste Kapitel der ganzen Bibel für uns Christen. Also, es geht um dieses Kapitel 13. Wir werden uns mit diesem Kapitel 13 beschäftigen, aber bevor wir das tun, möchte ich doch ein paar Dinge vorwegnehmen, was das ist, worum es in diesem Kapitel 13 geht. Was ist eigentlich Liebe? Es ist das, was eigentlich der Schlüssel ist. Ich habe gesagt, das ist Band der Vollkommenheit. Kapitel 12, wo es um die Einheit und der Vielfalt geht, gerade auch im Blick auf die Gemeinde dort in Korinth, die zwar viele Gaben hatten, man kann das in Kapitel 1, Vers 7 sehen, kein Mangel an irgendeiner Gabe, die hatten auch nicht so die in Anführungsstrichen gewöhnlichen Gaben, dass man gastfreundlich ist, dass man evangelisiert, dass man dient. Solche Gaben findet man zum Beispiel auch im Römerbrief. Sondern sie hatte auch, heute würde man das als eine charismatische Gemeinde bezeichnen, sie hatte im Unterschied zum Beispiel im Römerbrief, die diese Gaben nicht hatten offensichtlich, die werden im Römerbrief nicht erwähnt, Römer 12, hatten sie auch außergewöhnliche Gaben, wie Heilung, wie Wunderwirkung. So, und es ist interessant, dass gerade diese Gaben dann eine entscheidende Rolle spielen in der Gemeinde. So, die wurden ganz doll betont, im Gegensatz eben zu den eher dienstorientierten Gaben, wie zum Beispiel, dass man einander half oder einander unterstützte. Und da ist natürlich die Gefahr, dass Überlegenheit entsteht, dass man unzufrieden ist, weil man diese Gabe der Zungenrede oder der Heilung nicht hatte, dass man denkt, ja, warum habe ich die denn nicht? Warum hat das nur der Bruder X und Y? Dass man dann schaut, was in dieser Situation hilft. Und das ist eben die Liebe. Deswegen endet auch 1. Korinther 12 mit diesem interessanten Satz. Jetzt zeige ich euch noch den Weg, wie das gelingen kann, dass man in dieser Verschiedenheit und dass eine die Gabe hat, die scheinbar viel besser ist als die andere, obwohl sie nicht besser ist, wie das gelingen kann, wie wir doch in all unserer Verschiedenheit doch zu einer Einheit kommen. Und das wird dann in Kapitel 13 deutlich, eben durch die Agape. Es gibt ja mehrere Begriffe für Liebe. Ich denke, das wisst ihr. Und die Agape ist eine besondere Art der Liebe. Zum Beispiel Eros, geht es nicht in erster Linie um Erotik, also geschlechtliche Liebe, sondern bei Eros geht es darum, dass ich mich auf einen anderen fokussiere. Bei der Agape ist es anders. Warum? Da ist die Quelle der Liebe nicht die Person, die geliebt wird. Das heißt, das, was sozusagen liebevolle Gefühle in mir auslöst, liegt in dem anderen, der gut aussieht, der humorvoll ist, der interessante Eigenschaften hat, zum Beispiel, dass er mal einen coolen Spruch loslassen kann, der ein angenehmes Wesen hat, so, und das liebe ich, das ist Eros. So, ich liebe den anderen um dessen Willen, was er hat und besitzt. Also Liebe, Eros-Liebe gründet sich in dem anderen. Gabe entspricht jedoch in dem, der liebt. Das heißt, das Entscheidende ist nicht der andere, das ist eigentlich völlig unrelevant, also völlig unwichtig, was bei dem anderen ist, ob er groß, dick, dünn oder intelligent oder nicht ist, ob er stinkt oder gut riecht, das ist völlig egal. Ich liebe ihn unabhängig von dem, was er hat, was er besitzt. Und deswegen ist das Entscheidende, was Agape ausdrückt, dass sie bedingungslos ist. Nicht an Bedingungen des anderen angeschlossen ist, sondern an mir selber. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das sehe und merke, wenn es heute Morgen um Liebe geht, und wir haben ja schon in diesem Zitat von Daniel Schäfer gesehen, wie entscheidend das für Gemeinde ist, dass wir uns in unserer Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit nicht an den Hals gehen, auch dass Russen und Ukrainer sich nicht an den Hals gehen, sich trotzdem lieben, obwohl sie so unterschiedlich sind, Ja, wie kann das gelingen, wenn es von mir dann abhängig ist und ich merke, ja, dieses Gedanken, dieses Gefühl, das habe ich gar nicht. Wo soll ich es denn herbekommen? Und deswegen ist es eine zweite wichtige Vorbemerkung, nicht nur, dass Liebe nicht, sich nicht an dem anderen orientiert, sondern ja, an mir. Und dann merke ich, ich kriege das eigentlich nicht hin, ich habe diese Liebe gar nicht. Und da ist es das Evangelium, wahrsten Sinn des Wortes, die gute Nachricht, dass ich das gar nicht haben muss, sondern dass ich sie geschenkt selber bekomme, nämlich von dem, der in Person im Gegensatz zu mir Liebe ist. Du und ich sind nicht Liebe. Wir haben nicht die Liebe, den Feind zu lieben. Das kriegst du nicht hin und ich auch nicht. Das kriegt der Ukrainer nicht hin, der Russe auch nicht. Aber der, der das ist, von seinem Wesen her, das ist unser Schöpfer. Deswegen, wenn ihr im Gespräch zum Beispiel mit Bekannten seid, auch mit Muslimen, und deutlich wird, was der Unterschied zum Beispiel zwischen Islam und dem Christentum ist, dann könnt ihr sagen, das ist der Unterschied. Also es gibt 99 Namen für Allah, aber eine Liebe ist nicht darunter. Aber unser Gott ist Liebe. Und diese Liebe will er in unser Herz eingießen. Römer 5, Vers 8. 5, Entschuldigung. Und wie? Das wird an Römer 5 deutlich oder eben auch in dem Text, den der Rainer eben vorgelesen hat. Ich will sie nochmal uns vor Augen führen, dass die Art und Weise, wie Gott sich in seinem Sohn uns zuwendet, das ist, was dann unser Herz prägen, bestimmen soll. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe, nicht wir haben Gott geliebt oder auch den anderen, der völlig nicht liebenswert ist, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Sünden. Und deswegen, wenn man auch den parallelen Text im Epheserbrief anschaut, wenn man sich anschaut, wofür der Apostel Paulus da betet, dann merkt man, er betet darum, dass wir in Jesus verbunden sind und dass sein Wesen durch uns hindurchfließt. Kennt das Beispiel, das wunderbare, zentrale Beispiel, was Christsein bedeutet? Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer an mir bleibt, ich an ihm, der bringt viel Frucht. Christus ist der Weinstock, er ist Liebe in Person und ich kann Früchte der Liebe zeigen, wenn ihr 1. Korinther 13 mit Galater 5, Vers 25 und 26 Vers 22 und 23 vergleicht mit den Früchten des Heiligen Geistes, dann merkt ihr, es ist fast identisch. Und da steht die Frucht des Geistes, nicht Früchte, sondern die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann gehört eigentlich dahinter ein Doppelpunkt und wirkt sich in den verschiedenen Facetten wie Keuschheit, wie Geduld und so weiter aus. Und wir merken, diese Frucht kann ich nicht selber produzieren, sondern die kann nur der Weinstock produzieren. Eine Rebe ist eigentlich nur ein Ast. Wenn man nur den Ast nimmt, da kann nichts draus werden. Wenn man von einem Weinstock die Rebe, den Ast abbricht und einfach da liegen lässt, dann kommt nie am Ende ein Weinstock, eine Weintraube raus. Sondern nur in der Verbindung, das heißt die Power, die Kraft, dass dann am Ende was rauskommt und wir sehen, geistlich ist das eben die Liebe, die ist abhängig nicht von mir, der Rebe, ich bin eigentlich nur ein durchlaufender Posten, in Anführungsstrichen. Ich bin nur ein Kanal, mehr nicht. Das Entscheidende bin ich nicht, sondern ist Jesus. Deswegen muss ich an ihm bleiben. Deswegen bittet der Apostel Paulus, dass wir diese Liebe mehr und mehr erkennen, dass wir sie verstehen. Deswegen feiern Christen auf der ganzen Welt nicht nur einmal im Monat Abendmahl. Wir haben jetzt zum Beispiel mit Jim auch beschlossen, dass wir mindestens zweimal im Monat Abendmahl feiern. Die Christen haben sogar fast täglich das Abendmahl gefeiert, weil gerade im Abendmahl eben das sichtbar wird, was uns trägt, was uns hält, was uns die Power gibt und was uns die Grundlage dafür gibt, dass wir überhaupt lieben können. Weil aus uns heraus können wir es nicht. Wir können Eros machen. Das kriegen wir hin. Wenn der andere sympathisch ist, dann können wir den lieben. Dann haben wir liebevolle Gefühle zu dem. Aber Agape kriegt keiner von sich aus hin. Das kann nur Jesus. Das ist der Hintergrund. Deswegen ein wichtiger Punkt, nur ein Geliebter kann lieben. Jesus hat das auch praktiziert. Am Anfang seines Dienstes hat Gott zu ihm, sein Vater, bei der Taufe einen entscheidenden Satz weitergegeben. Bevor er irgendwas tat und machte, hat der Vater zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Das heißt, in dem Geprägtsein, in dem Verwurzeltsein, in der Liebe seines Vaters hat er dann seinen Dienst ausgeübt. Deswegen hat er auch die Abhängigkeit zu ihm auch immer wieder gesucht, hat nächtelang gebetet, ist früh morgens in diese Abhängigkeit gegangen, um wieder sich das in Erinnerung zu rufen, was er in den Augen seines Vaters ist, dass der Vater ihn lieb hat. Und er achtete nicht auf das, wie die Leute über ihn dachten, wie die Leute mit ihm umgingen, auch nicht auf das Versagen der Jünger. Er hätte viel Grund gehabt zu haben, verbittert und zornig zu sein, sich zurückzuziehen, die Brocken hinzuschmeißen. Hat er aber nicht gemacht, obwohl seine Jünger ihn verraten, ihn verleugnet und alle ihn verlassen haben. Hat er nicht gemacht. Warum? Weil er sich nicht abhängig gemacht hat von anderen. Wir merken ja, nicht die anderen sind die Motivation zu lieben, sondern weil er sich fokussiert hat auf seinen Vater im Himmel. Und das ist letztlich der Schlüssel, dass wir an dieser Stelle von Jesus lernen wollen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Und je mehr wir uns darauf fokussieren, im Abendmahl, das uns vor Augen geführt wird, wir sind nicht besonders, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus uns lieb hat. Erinnert euch an die Predigt über Psalm 18, deine Herabneigung macht mich groß. Das ist das, was mich groß macht, nicht wie ob sich die Geschwister in der Gemeinde bedanken, was ich für sie getan habe. Nicht das macht mich groß, das gibt mir nicht Wert, sondern mein Vater im Himmel, der mich lieb hat und seinen Sohn für mich hingegeben hat, der sich ganz für mich hingegeben hat, das macht mich groß. Und daran will ich mich allein und ausschließlich hängen. Und wisst ihr, das ändert alles. Vieles, was Gemeinde, was Ehe, was Familien auseinandertreibt, ist, dass wir schlecht miteinander auskommen. Wir ärgern uns über die Andersartigkeit des anderen, auch über die Kritik des anderen. Kritik ist nie schön. Aber wenn man weiß, auch wenn sie ungerechtfertigt ist, die Kritik, wenn man weiß, nicht, was die andere über mich sagt oder denkt, ist entscheidend, sondern was mein Gott und Vater im Himmel über mich denkt, das ist entscheidend wichtig. Dann ist die Kritik zwar immer noch nicht schön, aber dann wird mich das in der Seele nicht so verletzen, dass ich dann auf Abstand zu dem anderen gehe. Ich reagiere nicht mit Bitterkeit und Selbstmitleid und mit Rückzug, sondern bleibe bei dem anderen. Nochmal, das ist vielleicht ungerechtfertigt, der andere hat auch Schuld begangen, aber ich bleibe bei ihm. Auch aus Konflikten wird die Schärfe herausgenommen. Weil ich weiß, auch wenn der andere vielleicht auch mir nie schuldig geworden ist, ich werde ja auch schuldig und ich bin ja nur das, was ich bin, aufgrund der Herabneigung, der Liebe und der Vergebung Gottes. So, und das möchte ich dem anderen auch zubilligen. Und ich bekomme eine neue Wertschätzung für den anderen. Das heißt, wer, und das habt ihr vielleicht auch in eurem Leben schon gemerkt, wer in sich geborgen ist, um seinen Wert weiß, der ist nicht unsicher. Viele reagieren mit Bitterkeit und mit Rückzug und mit Ablehnung und Aggression, weil sie in sich nicht gefestigt sind. Weil sie nicht wissen, wer sie sind. Wer aber weiß, wer er ist, ich bin Kind Gottes, ich bin geliebt von meinem Vater im Himmel, dann kann ich geborgen sein. Dann kann ich mich auch freuen, wenn der andere einen Applaus bekommt. Versteht ihr? Wenn ich in mir ungefestigt bin, gar nicht weiß, wer ich bin, dann muss ich nach Bestätigung, nach Lobhudelei sozusagen gieren und greifen. Ich kenne viele Leute, die das zum Beispiel in ihrer Kindheit nicht bekommen haben. Die kein Liebeswort bekommen haben und ihr ganzes Leben wie ein trockener Schwamm aufsaugen und gieren nach Bestätigung und Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht ein Problem nur von diesen Leuten, sondern es ist ein geistliches, grundsätzliches Problem von jedem Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, sich in der Wertschätzung meines Vaters im Himmel zu verwurzeln, weil mir das die Power und die Kraft gibt, dem anderen mit Respekt, mit Achtung, mit Wertschätzung zu begegnen, ihm was zu gönnen, nicht neidisch zu sein, wenn er ein Lob bekommt, wenn er im Rampenlicht steht und nicht ich, weil ich bin was. Und mir nimmt der andere nichts, sondern ich kann ihm das von Herzen gönnen. Wir merken, das ist eigentlich das Zentrum. So, und alles das, was ich jetzt gleich sagen werde, kann man eigentlich vergessen, weil sonst wird das eigentlich nur zu einem Appell, und der uns nicht ermutigt, sondern uns überbordend sozusagen belastet, weil wir merken, wir müssen dies und jenes tun, aber kriegen es ja selber nicht hin. Aber wenn wir wissen, diese Liebesquelle liegt nicht in uns oder auch nicht in dem anderen, sondern liegt in Gott, dann schauen wir auf ihn. Jakobus 1, Vers 5, wenn uns diese Weisheit mangelt, die Weisheit von oben im Jakobusbrief ist identisch mit den Früchten des Geistes der Liebe in Galater 5, Vers 22. Wenn uns also, wenn wir diese Früchte nicht haben, die Frucht der Liebe, dann brauchen wir nicht zu flüchten, dann brauchen wir nicht depressiv werden, sondern wir zu Gott kommen und uns von ihm beschenken lassen. Nur noch umso mehr zu ihm schreien, Herr, ich krieg das nicht hin, den anderen so zu leben. Herr, hilf du mir. Stärke du mich, ich werde heute diesem oder jenem begegnen, ich werde in diese und jene Situation kommen. Ich weiß, und du weißt es auch, weil du mein Herz kennst, ich werde das nicht hinkriegen, aber du kriegst es hin, weil du in mir lebst. Deswegen lass dein Wesen durch mich hindurch scheinen. Wenn wir uns dann die ersten Verse des ersten Korintherbriefes Kapitel 13 anschauen, dann fällt auf, dass Paulus eins herausstellt, dass letztlich die Liebe in jeder Beziehung den Unterschied macht. Und wir werden sehen, dass in dieser Sache nicht in erster Linie um Gefühle geht. Das ist der größte Fehler, wenn es um die Sache Liebe geht. Eros, das ist Gefühl. Weil Gefühle kommen automatisch auf und sind dann positiv, wenn der andere positiv ist oder wenn ich dem anderen was Positives sehe. Aber wir haben gesehen, darum geht es ja nicht. Es geht nicht um den anderen, sondern es geht darum, dass ich den anderen bedingungslos, unabhängig von dem, wie er ist, liebe. Das kriege ich nicht hin. Also es hängt in erster Linie mit einer Entscheidung, mit einer Motivation zusammen, die ich habe. Sonst könnte auch Jesus nicht sagen, liebe deinen Feind. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal positive Gefühle vor eurem Feind gegenüber habt oder gehabt habt. Die hat man nicht. Deswegen hat das eher was mit einer Haltung zu tun, mit einer Motivation, was mich antreibt. Und das wird eben letztlich in diesen ersten Versen deutlich. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden, ein schallender Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und hätte der Liebe nicht. Das ist ein Verfahrenstoß. Es ist interessant, dass in diesen drei Versen all die Gaben herausgenommen werden, die in Kapitel 12 erwähnt werden. Und wir haben ja schon gesehen, habe ich schon erwähnt, Kapitel 1, Vers 7, in der ist ja Gemeinde für alles vorhanden. Auch die spektakulären Gaben, die viele andere Gemeinden nicht hatten. Die waren also reich in jeder Beziehung. Aber doch, das Entscheidende fehlte offensichtlich. Es gab viel Streit, Ärger, Hochmut, Stolz, der sich durch diese Gemeinde zieht. Sie hatten zwar alles, aber das Wesentliche fehlte ihnen. Und das wird gerade hier deutlich. Hätte ich das und das, das war ja in dieser Gemeinde vorhanden, aber das Eigentliche fehlte, nämlich die Liebe. Es gab im Altertum eine entscheidende Frage, was ist das Summus Bonum? Ich weiß nicht, wer von euch Latein kann. Es ist eigentlich das höchste Gut. Und hier wird deutlich gemacht, das höchste Gut ist nicht irgendeine Gabe, auch wie attraktiv sie nun mal ist, sondern das Summum Bonum ist die Liebe. Das hat den Vorrang vor allem anderen. Ohne Liebe ist letztlich, und das zieht sich auch wieder in roter Faden durch diese drei Verse, hätte der Liebe nicht, das kommt dreimal vor und genauso auch die andere Aussage, alles das, wenn die Liebe fehlt, dann ist alles andere wertlos und sinnlos und nutzlos. Und es ist einfach letztlich wichtig, gerade auch auf dem Hintergrund, wie gesagt, von Kapitel 12, wo es letztlich in dieser Gemeinde darum ging, dass eine sagten, ja, ich habe die tolle Gabe, du hast sie nicht, das Streit und Unzufriedenheit, Neid und Eifersucht entsteht, deutlich zu machen, ja, wenn das Entscheidende, eben dieses Wand der Vollkommenheit, die Liebe fehlt, dann merkt ihr schon, dann nützt euch all euer tollen Gaben, bringen da nichts. Wird die Gemeinde eben nicht auferbaut, und das ist letztlich das Ziel ja. Nicht damit es euch gut geht und dass ihr euch auf die Schulter klopfen könnt, sondern dass es anderen nützt. Und das ist offensichtlich bei euch nicht der Fall, obwohl ihr alles habt, weil es das Entscheidende fehlt. Und im ersten Vers wird es im Prinzip gerade bei diesen spektakulären Gaben deutlich, wie Sprachenrede oder eben auch Zungenrede. Und dann sagt der Jesus wirklich einen sehr herausragenden, sagt Paulus, einen sehr herausragenden Satz, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wir können damit vielleicht nichts anfangen mit diesem Satz, aber die Christen, an die das geschrieben ist, für die war das ein Schlag ins Kotor, im wahrsten Sinn des Wortes. Es kommt nichts weiter aus, egal ob ihr noch so attraktiv seid und die Leute, wenn sie vielleicht in der Gemeinde sind, begeistern, diese Gabe will ich auch haben. Und gerade im charismatischen Bereich, bis auf den Heudenpark, gerade wird auf diese spektakuläre Gabe ja so einen großen Wert gelegt. Und es wird allen vermittelt, wenn du die nicht hast, dann fehlt dir was. Dann bist du nicht ganz geisterfüllt. Und das wäre damals sehr wahrscheinlich in dieser Gemeinde auch der Fall. So, und in diese Haltung hinein spricht Paulus dieses Wort. Egal, ob ihr das habt. Wenn euch der Zugang zum anderen fehlt, wenn ihr nicht den anderen im Blick habt, dann ist das, was ihr alle so vermeintlich himmlisch von euch gebt, letztlich nur eine klingende Schelle. Dann ist das Lärm wie bei den heidnischen Kultfesten. Das kannte man da nämlich auch. Unmeliöses Getöse, wie zum Beispiel beim Kübeli-Kult, die sehr bekannt war. Alles hohl und blechern, ohne Volk. Können wir euch vorstellen, was das für diese stolzen Korinther bedeutete, sowas aus den Worten ihres Gemeindegründers zu hören. Aber Daniel Schäfer bringt es auf den Punkt und fasst zusammen, was Paulus dann mit hier meint. Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen ein tönendes Erz ist glänzend, es funkelt von fern, aber es ist leblos, kalt, hart und schwer. So sind Redegrinsen, sie glänzen mit ihren Gaben vor anderen, aber wenn die Liebe fehlt, sind sie kalt, einflusslos, selbstherrlich. Zuletzt werden sie weggeworfen wie ein Stein. Eine klingende Schelle macht weiterhin zwar großen Lärm, aber man hört sie wohl, aber ihre Stimme versteht man nicht. Sie bleibt seelenlos und kalt. So sind Redechristen, wenn die Liebe fehlt, ihr Wort ist zu hart, zu kalt, ohne Seele, ohne Eindruck. Redechristen will die Welt nicht hören. Frommes Geschwätz stößt nur ab. Wir kommen zum zweiten. Wieder das Kopfchristentum. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, wenn ich einen Glauben habe, sodass ich Berge versetze. Und wenn ich die Liebe nicht habe, dann ist es auch alles wertlos. Hier wird die Priorität eher auf den wortreichen Gaben gelegt. Erkenntnis, die Weitergabe von Gottes Wort in die persönliche Lebenssituation, das ist Prophetie. Es ist interessant, dass er an dieser Stelle ja von sich redet, wenn ich Weissagung habe. Und wir würden jetzt sagen, der Apostel Paulus, das ist doch das Vorbild schlechthin. Aber Paulus sagt auch, ich habe eure Gemeinde gegründet, wenn ich weiter hier lehren würde und hätte diese Motivation der Liebe, die den anderen sucht, nicht, dann ist das völlig erleben, völlig leer und bedeutungslos. Ziel, das wird hier deutlich, bin nicht ich, ist nicht irgendein Projekt, sondern ist immer der andere. Den Kopf heiß und schwer, das Herz kalt und leer. Wo keine Liebe ist, kann ein Kopfchrist, mit viel Erkenntnis doch kalt, herzlos, geizig, ichsüchtig sein. Kopfchristen können die Bibel kennen, Lieder auswendig wissen, viele Sprüche gelernt haben, Erfahrung weitergeben, die letzten Dinge der Offenbarung genau erforscht haben und doch ohne Liebe unter das Urteil fallen, so wäre ich nichts. Und das ist eigentlich das Traurige, gerade in den letzten Jahren, dass gerade die Leute, die so bibeltreu ist, und mir ist Bibeltreue ganz, ganz wichtig, sage ich, für mich ist das entscheidend. Und es ist auch entscheidend, dass das in vielen Gemeinden völlig abhanden gekommen ist, dass wir aus meiner Sicht im großen Abfall schon drin sind, der am Ende dann auch zum Antichristen und so weiter führt. Ich glaube, dass wir da drin sind. Also wenn ich das jetzt sage, will ich nicht gegen Bibeltreue was sagen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist wirklich, wirklich traurig, gerade in den letzten Jahren auch angesichts der Corona-Debatte, wie viel bibeltreue Christen sich zerstritten haben bis zu Hass. Leute, die über Jahre hinweg zusammengehalten haben, für das Evangelium gestritten haben, haben sich aufgrund von Corona auseinanderdividiert und hassen sich und wollen keine Begegnung mehr. Ist doch traurig, oder? Und das sind eben diese Kopfchristen, die zwar viel Erkenntnis haben und meinen, ich bin auf der richtigen Stelle, ich halte noch die Bibel hoch, aber ihnen fehlt das Wesentliche. Und das spreche ich auch als jener, der hier auf der Kanzel steht, auch überzeugt ist von vielen Dingen und er merkt, ich bin jetzt kein zurückhaltender Mensch. Und ihr ahnt eventuell, dass ich in Gesprächen auch mit anderen sehr klar und eindeutig meine Meinung präsentiere. Und wie ich sehe hier, wenn ich diesen Text lese, wie stark ich in der KV bin, so ein Kopfchristen zu werden. Und ich streite für die Wahrheit, habe sie vielleicht sogar auf meiner Seite, aber es ist alles nichts. Es bringt nichts. Es ist nur letztlich Stroh, das bei der großen Endabrechnung verbrennt, nicht bleibt. Ich habe das heute Morgen noch erlebt. Ich gebe das einfach zeugnishaft weiter. Wir haben seit letztem Jahr ein Chat, ist ein aus der 10. Klasse, einer gestorben. Aufgrund dessen ist ein Chat entstanden im WhatsApp. Und in meiner Klasse, Betzdorf, bin ich in die Realschule gegangen, gab es einige Christen, viele auch aus christlichem Hintergrund. Und ist interessant, dass da ab und zu dann auch von den Christen dann irgendwas geteilt wurde. Und heute hat sich einer der Nicht-Christen, weil einer der Christen eine endzeitliche Predigt da in diesen Chat reingestellt hat, dermaßen aufgeregt. Er hat sich dann an erkundigt, welcher Hintergrund das ist. Und wenn man sich ein bisschen erkundigt, dann weiß man ja letztlich, wenn man sich ein bisschen auch hier über die Stadtmission erkundigt, dann weiß man, wir sind gegen praktizierende Homosexualität und dann sind wir in der Sicht der Nichtchristen natürlich radikal intolerant und diskriminierend. Und das schrieb er in den Text rein. So, und ich merkte, weil er dann auch von Sprieb, Herr Christoph, der war damals ja auch schon ein bisschen extrem, aber das habe ich irgendwie ertragen. Da habe ich da was geschrieben, letztlich bist du intolerant, nicht ich. So, und dann merkte ich, weil ich schon, ich war so voll da drin, statt mich mit der Predigt von heute Morgen zu beschäftigen, wollte ich mich verteidigen und so weiter. Habe auch wahre Dinge geschrieben, aber merkte, als ich mich dann wieder mit der Predigtvorbereitung beschäftigte, tja, genau jetzt bin ich in diese Falle reingetappt. Ich habe die Nachricht dann nicht gelöscht, aber ich habe ihm persönlich dann geschrieben, ich schätze dich, ich bete für dich. Ich kann aus deiner Sicht das auch nachvollziehen, was du geschrieben hast, und du brauchst keine Angst, dass wir ständig hier dir irgendwelche Predigen um die Ohren hauen. Wir merken, wie schnell wir dazu neigen, und deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder uns, auch obwohl wir den Text kennen, uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das Letzte, Liebe macht den Unterschied. Wieder das Scheinchristentum. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gebiete. Und hier merken wir, es ist eine Schlüsselaussage, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Gaben und irgendwas Geistliches negativ zu sehen. Also seine Gabe den Armen zu geben, ist doch toll und gut. Und seinen Leib hinzugeben, so wie es in Römer 12, Vers 1 heißt, ist auch gut. Hier kommt es eben auf die Motivation an, deswegen ist dieser Satz, damit ich Ruhm gewinne, so entscheidend. Philipper 2, Vers 2, tut nichts aus Eigennutz und Stolz heraus, das ist der Schlüssel. Das treibt uns meistens von unserer alten Natur an, Stolz. Und das hängt natürlich auch mit unserem Ego zusammen, deswegen ist Stolz und Hochmut eine Facette des Egoismus, der Eigensucht. Deswegen sind wir auch neidisch auf andere, weil die was haben, was ich nicht habe, und ich habe das eher verdient. So, und wir merken, das Entscheidende ist, dass ich nicht auf den anderen fokussiert bin, um Gottes Willen, sondern auf mich. Ich bekomme keine Ehre, sondern der andere. Und ich mache das ja jetzt nicht, weil ich dem anderen damit dienen will, sondern letztlich gilt mein Fokus nicht dem anderen oder der Gemeinde oder Gottesreich oder Gottes Sache, sondern der Fokus ist auf mich gezielt. Ich war im Missionseinsatz in Lausanne. So, ich habe auf der Straße gepredigt, aber mein Fokus war jetzt nicht, Gott zu dienen und den anderen und zu evangelisieren. Zwar auch, aber mein Hauptfokus war, ich hatte ein Auge auf ein Mädchen geworfen und das wollte ich durch meine Predigt und mein Evangelisieren beeindrucken. Ist alles nichts. Nur Stroh, das verbrennt. Aus welcher Motivation handelst du? Ist es wirklich der andere oder geht es letztlich um dich? Und wenn dich vielleicht was aufregt, vielleicht Kritik oder weil du dir vielleicht die Brocken hinschmeißt, liegt es wirklich daran, dass die anderen so böse zu dir sind oder weil du vielleicht keinen Dank bekommen hast, keine Wertschätzung? Dann frag dich, was da dich antreibt. Ist es wirklich der andere, das du, oder ist es letztlich du selber? Wir fassen zusammen. Kennt ihr den römischen Brunnen? Es ist wichtig, es ist so, die Liebe ist so wie ein römischer Brunnen. Das Wasser kommt von Gott. Er ist die Quelle der Liebe. Und wenn wir ihn nicht haben, dann kommt unten nie was an. Wir sehen hier in den ersten drei Versen, die Motivation ist das Entscheidende, nämlich unser Herz. Und wenn ich auf Jesus, in ihm, seine Liebe verwurzelt bin und dann fokussiert bin aus dem, was Jesus in meinem Leben bewirkt hat, auf den anderen, dass darauf mein Herz ausgerichtet und damit mein Leben, dann kommt es auch zur Liebe und Aktion. Ich möchte nur zwei, drei Sachen sagen, also in den Versen 4 bis 7, auf die kann man jetzt nicht eingehen, wir haben es schon spät. Könnt ihr euch zu Hause auch nochmal detailliert durchschauen. Jetzt um zwei Grundeigenschaften, die auch miteinander zusammenhängen, nämlich Langmut und Freundlichkeit. Langmut ist das Grundsätzliche, dass ich den anderen ertrage. Bedeutet nicht, dass ich das, was der andere sagt und tut, für gut finde. Das ist ganz wichtig. Das Wort, was im Latein steht, ist tolerare. Daher kommt unser Wort Toleranz. Das ist ganz wichtig, auch im Gespräch mit anderen Menschen. Toleranz bedeutet nicht, dass alles gleich richtig und wichtig ist. Das ist das Verständnis von vielen Menschen heute. Und deswegen tun sie uns als Christen vorwerfen, wir sind intolerant. Nein, ich sage, ich bin tolerant. Ich habe zum Beispiel dann auch in den Chat geschrieben, ich finde auch nicht alles gut, was in den Chat gestellt wird. Die preisen da ihre Sauftouren aus, das finde ich nicht gut, habe ich nie was zu geschrieben. Sind Christen, ertrage ich in Liebe. Ich ertrage auch, dass Muslime einen Götzen anbeten. Ich haue ihn nicht direkt wie Karl der Große eins über die Rübe. Das ist nicht ertragen. Ich habe eine Überzeugung, die kann ich auch anderen weitergeben. Aber ich ertrage, ich dulde, dass der andere eine Meinung hat, die ich nicht teile. Wisst ihr, wenn Christen so gerade in der Corona-Zeit so miteinander umgegangen wären, deswegen plädiere ich auch nochmal auf das, was der Frank eben gesagt hat, am Blick auf Maske oder Impfen. Unser Wissen ist nur Stückwerk. Wir haben es eben gehört. In vielleicht 8 Jahren werden wir vielleicht wissen, dann durch diese Untersuchung, ob Impfen was gebracht hat oder nicht. Aber wir tun so, als ob wir, weil wir nur in unserer Blase stecken und überzeugt sind, weil der mir das zugeschickt, mein Freund, da was Schlaues gesagt hat, dass das, wie ich die Dinge sehe, das Richtige ist. Und was sagt die Bibel? Das Wissen ist Stückwerk. Und wenn wir das doch ernst nehmen, dann sollten wir doch ertragen, dass der andere zum Beispiel zu Impfen oder zum Umgang mit den Corona-Maßen andere Meinung hat wie ich. Ich kann ja meine Meinung haben, ich habe auch eine Meinung zu impfen. Ich habe mich zum Beispiel impfen lassen. Aber ob das richtig war, vielleicht in 8 Jahren wissen wir mehr. Aber ob das was Gutes war, weiß ich nicht. Mein Bruder zum Beispiel ist ein absoluter Impfgegner. Wir haben uns trotzdem lieb. Und das bedeutet Liebe, langmütig sein, erdulden den anderen. Auch einen langen Atem haben, den anderen nicht direkt aufgeben, weil er falsche Wege geht, sondern ihnen hinterhergehen. Auch 10, 20, 30 Jahre. Das bedeutet, langmütig zu sein. Freundlich dabei. Nicht, ich muss das jetzt tun, ich muss den anderen ertragen, sondern eine Freundlichkeit dabei zu haben, die auch nicht eben aus uns herauskommt. Da sind wir wieder letztlich beim Grundthema, sondern von Gott her. Ich lese, finde ich, einen sehr beeindruckenden, habe ich gefunden, ein Buch, das hat mich sehr beeindruckt, mit einem ergreifenden Beispiel von Friedrich Bodelschwing, dem Gründer von Bethel oder dem Nachfolger von Bethel. Ich lese das einfach vor, was in diesem Buch beschrieben wird. Auf dem Fichtenhof in der Senne bei Bethel sind Fürsorgezöglinge untergebracht. Im letzten Lebensjahr Bodelschwings war unter diesen Zöglingen ein besonders schlimmer, der immer ausbrach, um einzubrechen. Bodelschwing hatte damals seinen ersten schweren Schlaganfall gehabt. Seine Zunge war gelähmt und nur mit großer Mühe konnte er sprechen. Als er so einmal im Rollstuhl im schönen Sonnenschein herumgefahren wurde, da begegnete er diesem Fürsorgezögling, der gerade einen Gang machte. Am Abend dieses Tages sah man diesen Zögling still vor sich hin brütend in einer Ecke sitzen. Da kam einer zum Hausvater, ich weiß nicht Hausvater, der Heinrich, so wollen wir ihn nennen, denn ich weiß seinen richtigen Namen nicht, sitzt wieder so brütend in der Ecke. Er brütet um eine neue Schandtat. Der Hausvater besuchte den Zögling in seinem Zimmer. Warum bist du denn so still, Heinrich? Ich bin heute im Garten des Eichenhofes dem Vater Bodelschwing begegnet, als er gerade im Rollstuhl spazieren gefahren wurde. Und als er mich sah, winkte er mich heran. Was hat er denn zu dir gesagt? Fragte der Hausvater. Der Junge stockte. Dann sah er, ich kann nicht viel. Er hat mich gefragt, wie ich heiße und auf welchem Hof ich bin. Dann hat er mir nur seine Hand auf das Haupt gelegt und gesagt, ich segne dich im Namen Jesu. Das war dem Jungen in sein innerstes Herz gedrungen. Er brach in Tränen aus. Hausvater, ich bin in meinem Leben viel herumgestoßen worden, habe Prügel über Prügel bekommen, aber nie hat ein Mensch zu mir gesagt, ich segne dich im Namen Jesu. Dann war es seine Zeit um. Er ging weg, schrieb monatelang nicht. Und der Hausvater glaubte schon, er sei wieder auf die schiefe Bahn geraten.
Dann kam eines Tages ein Brief. Hausvater, Sie müssen nicht denken, ich habe gestohlen. Ich vergesse nicht, dass jemand zu mir gesagt hat, ich segne dich im Namen Jesu. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dieses kostbare Kapitel deines Wortes, das uns den Sinn zurechtrückt, uns fokussiert auf das, was wirklich zählt und wichtig ist. Herr, nämlich dein Wesen wiederzuspiegeln. Dass wir nicht zu allem Ja und Amen sagen, die Liebe sucht auch die Wahrheit, weil du die Wahrheit auch bist, aber die doch liebend erträgt, die das Wohl des anderen sucht, nicht auf sich fixiert ist, sondern sich ganz für den anderen einsetzt, und zwar duldend, ertragend, mit langem Atem. Du weißt, dass uns allen das fehlt. Und du siehst auch in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unseren Ehen, Herr, dass darin letztlich der wunde Punkt liegt, wenn es nicht läuft oder wenn es hakt und knallt. Hilf uns, Herr Jesus, immer wieder zu dir zu kommen mit unserer Schwachheit, mit unserem Mangel, Herr Jesus, weil du versprochen hast, Herr, dass du aus deinem unerschöpflichen Reichtum uns beschenken willst, jeden Tag neu. Darum bitten wir dich. Amen.
Im ersten Brief, Kapitel 3, 23 und 24, schreibt Apostel Johannes, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.